Der Podcast vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg in Kooperation mit Byte FM. Heute zu Gast der Komponist Jörg Gollasch. Das Gespräch führt Nils Lagoda.
Jetzt bei mir zu Gast ist Jörg Gollasch. Er schreibt Musik für Theater, Filme und Hörspiele und zeichnet aktuell verantwortlich für die Musik in allen 5 Teilen der Reihe Anthropolis, Ungeheuer statt Theben am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg unter der Regie von Intendantin Karin Bayer. Jörg, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, schön.
Seit über 25 Jahren schreibst du Musik für Theaterstücke, recht früh auch schon zum Beispiel fürs Deutsche Theater und die Schaubühne in Berlin. Wie ging das bei dir am Anfang eigentlich los? Wann hast du dein Interesse für Theater allgemein entdeckt?
Also ich habe in Hildesheim Kulturwissenschaft mit Hauptfach Musik studiert und das ist ein Studiengang, in dem ein anderes Hauptfach eben praktische Theaterarbeit ist mit Schauspiel und szenisches Schreiben, und da hat man innerhalb des Studiums ohnehin viel Kontakte geknüpft zu Leuten aus den anderen Bereichen, und da habe ich einen Freund kennengelernt, Jens Hilje, der später Dramaturg am Deutschen Theater an der Baracke war und jetzt dann danach auch an der Schaubühne in Berlin und am Gorki-Theater. Und der hat mir so ein bisschen die Türen geöffnet hinsichtlich der größeren Theater. Ich habe innerhalb der Studiensituation schon ein paar Theaterproduktionen und Musik begleitet, weil es eben einfach unter Freunden so war, ach komm, spiel doch mal ein bisschen was zu uns. Und das hat sich so entwickelt. Das war aber nie ein wirklicher Plan, ehrlich gesagt. Ich wollte eigentlich immer, weiß ich nicht, Rockstar werden oder sowas.
Ah, das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen, was denn der ursprüngliche Plan war.
Ja, also ich glaube, die meisten, die ich kenne, die ein Instrument lernen, was nicht aus dem klassischen Bereich kommt, die träumen wahrscheinlich alle irgendwie davon, in die Richtung mal zu gehen und mit der eigenen Musik zu reüssieren. So. Und da war die Theaterarbeit dann auf lange Sicht tatsächlich ein ganz wunderbares Feld, weil das zum einen was ist, wo man sehr viel ausprobieren kann und zum anderen aber trotzdem oder gerade deswegen sich selber auch sehr stark ausdrücken kann in den Sachen, die man klanglich da veranstalten kann. So.
Das heißt, das Theater war für dich aber auch von vornherein gekoppelt an Musik. Du hattest jetzt nicht irgendwie als Jugendlicher so eine Theaterfaszination und bist dann so in die Richtung beruflich gegangen, sondern das war irgendwie, du warst eigentlich eher der Musiker.
Genau.
Und bist dann im Theater gelandet.
Ich habe zwar in der Schule so eine Theater-AG besucht, aber mich wahnsinnig unwohl gefühlt. Also dieses auf der Bühne stehen ohne Instrument ist irgendwie tatsächlich nicht so meine Beschäftigung. Und habe dann erst im Studium eben viel gesehen, weil es in Hildesheim, wo ich studiert habe, auch eine sehr, sehr lebendige Off-Theater-Szene gibt, aus der dann im Nachhinein auch sehr viele Leute in die Staats- und Stadttheater gegangen sind. Aber ich hatte tatsächlich lange Zeit nur die Musik im Blick, und es hat sich erst gegen Ende des Studiums dann eigentlich entwickelt, dass ich mich auch mit den anderen Bereichen mehr künstlerisch beschäftigt habe. So.
Man findet online relativ wenig Privates über dich raus. Wo bist du geboren und aufgewachsen?
Ich bin in Niedersachsen geboren, in Peine, also fast schon Zonenrandgebiet, und da bin ich auch aufgewachsen, habe meinen Zivildienst da gemacht und bin dann nach Hildesheim zum Studium gegangen.
Ah ja. Würdest du sagen, dass sich Peine geprägt hat, oder ist das egal für deinen Lebenslauf?
Also jetzt nicht als künstlerische Metropole Niedersachsen, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber also was mich geprägt hat, ist dieses Aufwachsen auf dem Dorf. Also ich komme wirklich so vom Dorfrand mit Sackgasse, Tür auf, Felder, Kühe. So, das ist was, das hat mich schon geprägt, was ich jetzt auch sozusagen in diesen langen Jahren, die ich jetzt schon in Berlin lebe, auch natürlich vermisse. Und das ist schon was, was ich, glaube ich, in gewissem Maße in mir trage. So.
Wir haben gerade eben schon so ein bisschen über deinen weiteren Werdegang lang gesprochen, dass du ursprünglich den Wunsch hattest, Rockstar zu werden, dann aber übers Studium am Theater gelandet bist. Kannst du dich noch erinnern, was so dein allererster Berufswunsch war als Kind? War das auch schon Rockstar?
Nee, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber das hat mit Musik gar nicht so wahnsinnig viel zu tun, weil ich zwar aus einem, wie ich finde, musisch begabten, aber jetzt nicht durchweg musisch geprägten Elternhaus komme, und meine stärksten Einflüsse am Anfang meine Cousine und meine Schwester waren. Also meine Cousine spielte sehr früh in einer Rhythm and Blues Band Gitarre, was ja für so einen Dorfkontext damals auch relativ ungewöhnlich war. Und da kam das dann so auf, dass ich zu ihr so aufschaute und zu meiner Schwester, die musikalisch sehr talentiert ist und mir sehr viele Sachen gezeigt hat. Aber ein früherer Wunsch, außer so normale Kindheitswünsche im Alter von 4 und 5, glaube ich, gibt es nichts Konkretes.
Was wäre der gewesen?
Ja, natürlich Lokomotivführer, weißt du, was solche Sachen.
Ah, ja, stark. Bei mir war es Fußballer tatsächlich. Ich hatte mit Lokomotiven und Feuerwehr oder so hatte ich nicht so viel zu tun. Ja,
nee, Fußball war nicht so mein Sport.
Welche Vorbilder gab es für dich dann eigentlich später so im Bereich Komposition? Wer hat dich da beeindruckt?
Also ich komme ja ursprünglich gar nicht so über die Klassik, sondern eben über Jazz, Rock, Pop und Konzertgitarre und E-Gitarre. Von daher habe ich das jetzt gar nicht so als Komposition gesehen, sondern eher als Repertoire. Und also habe mich sehr früh dann, oder was heißt sehr früh, habe mich dann sehr lange mit klassischer Gitarre beschäftigt. Und da gibt es so Komponisten wie Heitor Wieler-Lobosch oder Antonio Lauro, die ich ganz toll finde, weil die dieses Instrument zum Leben erweckt haben auf eine Art und Weise, die ich bis dahin auch gar nicht kannte. So. Und das sind schon Prägungen gewesen. Und also ich habe sehr viel Pop- und Rockmusik gehört und fand aber eben sehr früh auch schon solche Bands wie Jethro Tull, die ja so ein bisschen neben dem Pop-Rock-musikalischen Kompositionsbereich sich befunden haben, sehr interessant und habe im Studium dann sehr, sehr viel ausprobiert. Das war einfach sehr dankbar, dass man da mit verschiedensten Formationen, für die man schreiben konnte, alles Mögliche ausprobieren konnte. So. Und von daher gab es jetzt nicht diese eine Person, wo ich dachte, ah, wie toll, sondern einfach eher so Einflüsse aus allen Bereichen so aufgesogen.
Jetzt bist du aktuell gerade verantwortlich für die Musik in 5 Teilen von Anthropolis am Deutschen Schauspielhaus. Lass uns mal konkret durchsprechen, wie so eine Theaterproduktion für dich eigentlich abläuft. Also erstmal ganz allgemein, Karin Bayer beschließt, ich mache eine 5-teilige Serie über die Stadt Theben. An welchem Punkt kommst du ins Spiel? Ab wann fängst du an mitzuarbeiten?
Also meistens fange ich an, mit Karin zu besprechen am Ende der Produktion davor. Also wir kennen uns jetzt schon seit, ja, 21 Jahren, haben in Zürich im Burgtheater, in Köln war ihre Intendanz sehr viel, aber jetzt auch in Hamburg fast alle Sachen zusammen gemacht. Und sobald sie mir Termin und das Stück sagt, lese ich das Stück und dann fangen wir, je nachdem wie viel Zeit ist, langsam an so ein bisschen zu überlegen, was das musikalisch sein kann. Und da sie ein sehr ausgeprägtes musikalisches Wissen und hat und sehr instinktsicher da ist, kommen von ihr oft Vorschläge und auch große Ideen, aber mittlerweile ist es auch so, weil wir uns so lange und so gut kennen, dass ich dann auch einfach, wenn ich weiß, wohin das Ganze so grob gehen soll, ob es zum Beispiel Live-Musik gibt oder nicht, das ist ja immer eine sehr entscheidende Frage, fange ich an zu komponieren und aber auch Sounds zusammenzustellen. Das ist ja nicht immer jetzt reine Komposition im Sinne von vierstimmiger Kontrapunkt, sondern man geht ja oft auch auf die Suche nach Klangquellen und solchen Geschichten, dass man, dass ich dann einfach sammle und dann pro Produktion, vor Probenbeginn so zwischen 8 und 12 Stücke schreibe, die verschiedene, ich würde sagen, Temperamente eben haben, also für verschiedene Konstellationen innerhalb der Produktion zu benutzen sind und versuche selber da immer irgendeine Art von rotem Faden zu haben. Es kann eine Besetzung sein, Streichquartett zum Beispiel oder sowas, oder eben sonst verschiedene Klänge, die, wenn es jetzt um Zuspielung geht ohne Live-Musik, den Klangkosmos zu begrenzen, sodass wir da innerhalb der Produktion eine Art musikalischer Dramaturgie auch entwickeln können.
Wie sieht so eine Suche nach Klängen aus? Gehst du mit so einem Handrekorder rum und probierst irgendwas aus oder wie kann man sich das vorstellen?
Alles Mögliche. Also es kommt eben darauf an, für was wir uns so entscheiden. Und ich spiele selber Gitarre, habe einiges an Instrumenten zu Hause, von Trommeln, einer Zither, verschiedene Gitarren, Kochtöpfe, Gläser, Flaschen, alles, was in der Wohnung rumsteht, habe ein kleines Studio zu Hause. Aber in der Produktion, die wir jetzt machen, habe ich zum Beispiel auch in, glaube ich, allen Teilen ist dieser Sound drin, mit meinem Handy im Treppenhaus des Schauspielhauses so einen Akku aufgenommen, der so ein spezielles Geräusch macht. Und das kommt an dem ganzen Abend immer wieder vor. Das wird später natürlich niemand erkennen, außer die Leute, die vielleicht mal in diesem Treppenhaus waren. Aber das ist jetzt nicht festgelegt, was das genau ist. Aber das ist sozusagen alles Mögliche kann da drin vorkommen. Es hängt ein bisschen davon ab, was wir so machen. Und viel präparierte Sachen auch. Die Gitarre wird präpariert mit Korken, mit Papier, mit allem Möglichen, um das dann eben aufzunehmen und dann in die Produktion einzubetten. So.
Jetzt hast du gerade eben gesagt, du liest dann das Stück. Wie gut kannst du dir zu dem Zeitpunkt schon vorstellen, wie es werden wird? Ich stell mir schwierig vor, anzufangen zu arbeiten, wenn man noch keine Idee davon hat, wie vielleicht auch die Bühne aussehen wird oder wer es spielt oder wie grundsätzlich die Stimmung des Stücks überhaupt ist.
Also die erste Frage, die es natürlich bei Stoffen stellt, die nicht heute spielen, ist, ob es irgendeine Art von historischer Komponente geben soll. So, das ist in den meisten Fällen nicht so. Aber zum Beispiel bei diesem Stoff, den wir jetzt gerade machen, habe ich schon die ganze Zeit immer wieder daran gedacht, dass es eine gewisse Archaik braucht, eine gewisse Wucht, eine gewisse Größe, weil diese Stücke von den Themen her, von den Texten her, teilweise auch im Original zumindest wahnsinnig pathetisch sind. Wir haben ja das Glück, dass Roland Schimmelpfennig, der Autor, diese ganzen Stücke überschrieben und zum Teil sogar neu geschrieben hat und das auf eine ganz, wie ich finde, fantastische Art und Weise modernisiert hat, ohne plakativ zu sein. So, es gibt so immer wieder auch so Anekdoten von den Figuren, die im Heute spielen. Die eine Figur sagt, ja, meine Tochter, die wollte eigentlich nach Bologna gehen, um so zu studieren. Und dann so, denkt man so, okay, das spielt aber eigentlich im antiken Theben. Und, aber es wirkt nie aufgesetzt. Und von daher war es so, dass auf der einen Seite so, ja, archaische Klänge wie Trommeln, im ersten Teil sind ja 18 Taiko-Spielerinnen dabei, vorkommen, aber auch natürlich dann aufgrund der Modernität des Textes auch alle elektronischen Klänge, die man sich heute vorstellen kann, ebenso möglich sind. Also es ist so eher dann so eine Art von eigener Begrenzung, die ich dann mache, und um eben den Versuch eines musikalischen Kosmos nicht aus den Augen zu verlieren. So.
kann man sich deinen Job eigentlich, also so zum Beispiel, wie, also die Art und Weise, wie du arbeitest, kann man sich das wie eine Art Bürojob vorstellen, dass du dich morgens hinsetzt und denkst, okay, wir haben die und die Szene, wir brauchen das und das, so könnte ich da rangehen? Oder bist du auch irgendwie stimmungsabhängig, kannst auch mal eine Kreativitätsblockade irgendwie haben?
Also mit einem Bürojob ist es nicht zu vergleichen, weil ich ein kleines Studio in meiner Wohnung habe, quasi arbeiten kann, aufnehmen kann, wann und wie ich will. So. Und da ich nun im Vorfeld von Produktionen schon Sachen anfange zu schreiben, ist das oft nicht szenisch gebunden, sondern ich habe vielleicht einen klanglichen Kosmos, den ich mit dem Regisseur oder der Regisseurin verabrede und versuche innerhalb dieses Kosmos verschiedene Stimmungen vorzubereiten, die dann innerhalb der Proben angepasst werden, weil natürlich so ein Theater ein allgemeiner Prozess ist. Da arbeiten alle prozessual. Die Schauspieler und Schauspielerinnen lernen ihre Texte, entwickeln die szenischen Vorgänge. Die Regisseurin hat Ideen, die sie vorher nicht hatte. Ich schreibe währenddessen weiter, passe Sachen, die ich schon geschrieben habe, an die Proben an. Es gibt natürlich auch manchmal Momente, wo man weiß, das kommt an der und der Stelle, das kommt an der und der Stelle. Jetzt haben wir im ersten Teil unserer Anthropolis-Serie einen Moment, wo eine Figur von seiner Mutter, die denkt, er sei ein Löwe, brutalst umgebracht wird und die Übersetzung dieses dionysischen Festes und dieses brutalen Aktes wird geleistet von diesen Taiko-SpielerInnen, die wir da haben. Und das war von Anfang an klar, das kommt dahin. Da gab es dann irgendwie keine Frage, was mit diesem Konzertteil, diesen 7 Minuten jetzt passiert. Das war klar, das muss an der Stelle stattfinden, weil das eben eine Sache ist. Oder wir haben bei der Eröffnung hier in Hamburg auch ein großes Antikenprojekt gemacht und da gab es den Trojanischen Krieg, der auch nicht darstellbar ist auf der Bühne, und hatte Karin die Idee, dass wir das mit einem Konzert von Ensemble Resonanz umsetzen können, was ich dann geschrieben habe. Es waren so 25 Minuten. Und das sind natürlich Stellen, die sind festgelegt. So. Aber alles, was in den Szenen so als Score passiert, das ist wirklich, da gibt es vorher eine Verabredung, wohin die Reise geht, und der Rest ist auf den Proben eine Art von Ausprobieren und miteinander entwickeln.
Wir haben hier mal ein konkretes Beispiel aus Anthropolis. Das ist jetzt hier ein Beispiel aus dem klassischen Bereich. Mhm. Du hast jetzt vorher gesagt, du kommst eigentlich gar nicht unbedingt aus der Klassik. Würdest du mir zustimmen, dass man als Theater- und Filmkomponist in ganz unterschiedlichen Bereichen bewandert sein muss?
Auf jeden Fall. Also ich komme ursprünglich nicht daher, habe aber viel Kompositionsunterricht in diese Richtung genommen. Also sowohl im Studium dann, als auch später noch oder auch parallel dazu in Kontrapunkt, Fugentechnik und so weiter. Weil es mich interessiert hat und ich merkte, ich möchte das lernen. Habe angefangen eben mit AC/DC nachspielen, habe aber einen sehr guten Schulfreund gehabt, der sich auf ein Kirchenmusikstudium vorbereitet hat und der sich dann angeboten hat, mir einmal in der Woche auf unserer Dorfkirchenorgel vierstimmige Sätze vorzuspielen und mir zu analysieren. Das ist wirklich toll. Also es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und der hat mir immer so ein Cantus Firmus, also ein Kirchenlied gegeben. Man hat eine Woche Zeit, das vierstimmig auszusetzen. Dann spiele ich es dir vor und dann hörst du, ob es gut klingt oder nicht. Und da gibt es doch eine Menge an Regeln, die man beachten muss, damit es dann eben zielgenau klingt. Und das waren so die Anfänge, sich schon auch für andere Sachen zu interessieren, als nur das eigene Gitarrenspiel. So. Und klar, ich meine, wenn so eine Anforderung kommt wie bei diesem Stück, ist aus dem ersten Teil, was für die Stellen ist, wenn dieses Pferd auf der Bühne ist. Wir haben im ersten Teil ein echtes Pferd auf der Bühne, was sozusagen auch symbolhaft steht für die gezähmte Natur. Und da haben wir uns eine Musik vorgestellt, die das eher, jetzt zwar nicht im Bachschen Sinne, aber doch nach stärkeren Regeln funktioniert als eine freie Jazz-Improvisation oder sowas. Und dafür ist dieses Stück, und das muss man halt auch bewältigen können. So.
Was wusstest du jetzt zu dem Zeitpunkt, wo du dieses konkrete Stück geschrieben hast, über das Material, was dann auf der Bühne stattfindet schon?
Ich wusste von dem Pferd.
Okay, immerhin, das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, und von der Grundkonzeption, dass natürlich diese ganze dionysische Stoff davon handelt, dass der Königssohn Thebens, Pentheus, dass er sich sehr stark reglementiert hat, sehr stark für Ordnung steht, für Nicht-Hedonismus, für Nicht-Tanz, für Nicht-Drogen und so weiter, nicht für Wein und so weiter. Und um das ein bisschen auszudrücken, zusammen mit diesem Reiten auf dem Pferd, also diese Musik läuft oft, wenn er mit dem Pferd auf der Bühne reitet eben, das war die Vorstellung davon. Deswegen wollte ich auch was nehmen, was jetzt nicht, es gibt ja auch bei der Klassik natürlich wahnsinnig viele verschiedene Möglichkeiten, wollte ich was haben, was ein bisschen tänzelnd ist, was ein bisschen Energie reingibt in die Szene und nicht zu sehr mit einem melancholischen Teppich darüber geht. Und dann habe ich das geschrieben, habe das Karin vorgespielt, sie fand es gut und haben es benutzt.
Wie gut kannst du dir selbst eigentlich noch Theaterstücke oder Filme anschauen? ohne selbst zu sehr in die der Analyse zu verfallen.
Ja, das ist teilweise nicht ganz einfach, muss ich sagen. Also bei Theater fällt mir das noch schwerer, muss ich sagen, weil ich natürlich auch wirklich viel mehr Theater mache als Film und Hörspiel. Aber ich glaube auch vor allem, weil ich sozusagen beim Film gucken, fällt mir auch Sachen auf und ich erkläre mir auch Sachen so. Aber da falle ich noch mehr in diese Bildgewalt rein. Und im Theater gucke ich dann doch oft so von außen drauf, weil das eben live ist. Man sitzt zwischen Leuten, die das selber gerade wahrnehmen und so weiter. Von daher gibt es dann schon oft diesen Moment, dass ich denke, ah, so ist es gemacht, interessant und so. Aber trotzdem, wenn es gut gemacht ist, wenn es mich anspricht, dann gehe ich trotzdem in die Story und denke dann nicht drüber nach. Es geht immer noch zum Glück.
Das ist tatsächlich eine ähnliche Antwort, wie mir Arne Feldhusen mal gegeben hat, der Regisseur von zum Beispiel Stromberg oder Tatortreiniger oder viel mehr. Der meinte auch, wenn der Film oder die Serie gut ist, dann denkt er nicht drüber nach. Wenn er drüber nachdenkt, ist schon mal ein Indiz dafür, dass es vielleicht nicht so gut war. Ja. Du hast mittlerweile für eine fast unübersichtlich große Anzahl an Film-, Theater- und Hörspielproduktionen geschrieben. Gab es auch schon Momente, in denen du die fertige Inszenierung gesehen hast und selbst eigentlich gar nicht so zufrieden warst?
Ja, natürlich. Also ich meine, es gibt ja, also das ist, glaube ich, wäre also ein Wunder, wenn es nicht so wäre. Es ist vor allen Dingen so, wenn ich eine Premiere hatte und dann meinetwegen 3-4 Monate später mir das nochmal angucke, dann fällt es mir noch viel mehr auf, weil man natürlich gerade bei Theater in dieser Situation der Premiere so intensiv in den Stoff eingebunden ist, dass dann wirklich der Blick von außen am Ende völlig fehlt. So muss man wirklich mal, kann man zweimal versuchen, nochmal drauf zu gucken sozusagen, aber es ist schwierig und klar gibt es das und es gibt ja auch Theaterregie-Handschriften, die mir mehr liegen, auch in Musik. Und welche, die mir nicht so liegen. Es ist ja auch dann nicht immer nur künstlerische Verwirklichung, sondern auch mal eine Dienstleistung, muss man ganz klar sagen. Also ich habe auch für Werbesachen teilweise gearbeitet, wo ich denke, gut, das mache ich jetzt als Job, kriege da Geld für und dann ist es auch erledigt. Das ist jetzt nicht meine musikalische Handschrift oder irgendeine Verwirklichung drin. Ich denke, da muss ich mich jetzt mal ausdrücken. Das ist im Theater ohnehin ja bei all diesen Formen von Musik, die ich da betreibe, ganz wichtig, dass man es schafft, sein Ego zurückzunehmen und dass immer noch mal jemand anders, beim Film ja noch viel mehr Leute, das quasi beurteilen, ob es ihnen als passend erscheint oder nicht mal vorsichtig formuliert. Das ist auch nicht immer ganz einfach so.
Jetzt haben wir gerade eben schon ein bisschen darüber gesprochen, wie du arbeitest. Ich hatte gefragt, ob das mit einem, man sich wie es einen Bürojob vorstellen kann. Du meintest, du kannst immer arbeiten, weil du ein eigenes Studio hast. Was machst du mal, wenn du dich nicht mit Musik beschäftigst? Es klingt so, als wärst du 24/7 eigentlich mit Musik beschäftigt.
Nee, zum Glück nicht. Ist ja ganz furchtbar. Ich habe eine Familie mit 2 Kindern und die sind sozusagen eigentlich meine Hauptbeschäftigung. Mit denen verbringe ich viel Zeit. Und ich war eigentlich ganz froh und auch positiv überrascht, dass in dem ersten Lockdown, welches ja der einzige war, als auch tatsächlich an den Theatern nicht geprobt wurde, sonst wurde ja zumindest geprobt, auch wenn es keine Vorstellungen und Premieren gab, ich diese Proben eigentlich nicht vermisst habe. So. Also wir haben einen kleinen Garten in der Wohnung da in Berlin, wo ich lebe und wir haben einfach die meiste Zeit in diesem Garten verbracht. Weiß ich nicht, Bänke gebaut, Federball gespielt, Eis gegessen und so und das Homeschooling betrieben. Und ich finde das wahnsinnig wichtig, dass es irgendwie gelingt, neben diesem teilweise unglaublich intensiven Arbeiten sowohl auf der künstlerischen, aber auch auf der zwischenmenschlichen Ebene, weil man natürlich auch, also jetzt mit diesem Team bei Antropolis haben wir uns genau die letzten 1,75 Jahre verbracht und das ist natürlich wahnsinnig viel Zeit, die man da in einer Probebühne oder auf einer Probebühne miteinander verbringt, in zum Teil wechselnden Konstellationen, aber doch mit denselben Leuten, dass man es schafft, was anderes zu haben, was einen sich nicht einsam fühlen lässt, wenn man plötzlich mal nicht mehr probt, sondern wo es ein anderes liegt. Ja, es gibt viele Menschen am Theater, die auch dass ich auf der Regieebene, deren Leben das geworden ist und die dann keine Familie haben, die keine Orte haben, wo sie wirklich sind. Und das ist natürlich nicht einfach zu bewältigen, muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist wichtig, dass man sowas hat, finde ich.
Wir haben jetzt sehr viel über das Theater gesprochen. Du schreibst ja aber auch für Film. 2 deiner aktuellen Projekte sind zum Beispiel der Kinofilm Total Trust oder auch Sophia, der Tod und ich, ein Film von Charlie Hübner, basierend auf dem Roman von T.S. Ullmann. Wie würdest du sagen, unterscheiden sich die Arbeitsweisen für Film und Theater? Hast du beim Film tatsächlich den fertigen Film auch schon vorliegen, wenn du anfängst zu schreiben?
Auch da kommt es natürlich sehr auf die Arbeitsweise an. Total Trust in diesem Fall, den ich wirklich wahnsinnig empfehlen kann, weil das einfach inhaltlich auch ein sehr wichtiger Film ist. Es geht um die chinesische Bevölkerungskontrolle, kann man nur anders kann man sich sagen. Social Controlling und Überwachung. Und da habe ich mit dem Produzenten gesprochen, der hat mir den Film ein bisschen beschrieben und ich habe so ein paar Layouts gemacht, damit auch die Leute beim Schnitt schon mit Musik arbeiten konnten und dann nicht nur Fremdkompositionen nahmen. Aber klar, der große Unterschied ist, dass das normale Prozedere ist, dass man den sogenannten Picture Lock bekommt. Das ist der Film geschnitten, ohne dass er dann noch weiter geschnitten werden darf. Das ist alles fest. Und dann fängt man an, die Musik anzulegen und dafür zu schreiben. So.
Picture Lock heißt es. Mhm. Das heißt, die müssen sich dann auch schon, bei denen ist dann festgelegt, die sind raus. Dann hast du den Film.
Genau, dann gibt es noch sowas wie sogenannte Color Grading, also Farbkorrekturen, alles solche Sachen. Aber der Schnitt, die Abfolge der Szenen, die Länge der Szenen, die ist dann fest, weil natürlich Musik sich beim Film nochmal ganz anders, weil es eben ein feststehendes Bild ist, als beim Theater auf Zehntelsekunden genau verlassen muss und angelegt wird. So im Theater sind es zum Glück lebende Menschen, die da spielen. Und da ist mal ein Wort länger, ein Wort kürzer. Das heißt, das kann man gar nicht so genau bauen. Da gibt es immer so gewisse Spielräume. Und im Film ist es dann eben so, dass man den genauen Ablauf hat, diesen sogenannten Picture-Lock-Schnitt oder Film. Und dann legt man die Musik an und passt die an, schreibt die neu, schreibt sie um und so. Das ist der, finde ich, große Unterschied, dieses Prozessuale. Und es gibt ganz viele Filme, wo man die Leute, die mitmachen, bei der Premiere sieht und sonst nie. So, ich habe mit Charlie, bei dem der zweite Film, den wir gemacht haben, nach Wildes Herz, und wir haben viermal telefoniert, uns aber erst bei der Premiere dann wieder getroffen. Ich kenne ihn aus dem Schauspielhaus, so, also von Produktionen und so weiter. Aber das ist dann anderes Arbeiten. So. Ich saß dann im Wesentlichen bei mir zu Hause und habe da aufgenommen, geschrieben, angelegt, geschickt und so weiter und so fort.
Jetzt ist Musik sowohl im Film als auch im Theater natürlich ein wichtiges Element, aber trotzdem stehst du als Komponist ja eher im Hintergrund. Mhm. Jetzt haben wir am Anfang gehört, dass du ursprünglich Rockstar werden wolltest. Gibt es auch manchmal Momente, wo du mit deiner Rolle unzufrieden bist, oder hast du dich mittlerweile so im Hintergrund ganz gut arrangiert?
Also ich habe ja das Glück, mit so Menschen wie Karin Bayer arbeiten zu dürfen, die einen wahnsinnigen Raum für Musik lässt. So. Und klar, manchmal, ich kenne es auch von Kollegen und Kolleginnen, wenn man dann Kritiken liest und jede kleinste textliche Verwurzelung und Verästelung beschrieben wird, aber diese Stunden von Arbeit, die man geliefert hat als Musik und als Score, dann nicht gewürdigt werden, das ist manchmal ärgerlich, aber ehrlich gesagt, es ist viel entscheidender für mich, in diesem Prozess gut klarzukommen, da was abzuliefern, was in Übereinstimmung mit den anderen Beteiligten ist und etwas ist, wo ich zufrieden mit bin. Und ob das dann von außen so wahrgenommen wird, ich muss mit diesen Leuten von außen nicht arbeiten, sondern ich möchte mit Karin weiterarbeiten. Und wenn das sozusagen in einem guten Verhältnis ist und man sich künstlerisch abstimmen kann, ist das viel entscheidender so.
Wie gut kanntest du dich vor dem Projekt mit griechischer Mythologie eigentlich schon aus?
Einigermaßen, aber nicht mit diesem Stoff speziell. Also diese Ödipus-Geschichte kennt man durch in groben Zügen aus verschiedensten anderen Kontexten, von Psychoanalyse bis zu persönlichen Beleidigungen. wir haben ja vor einigen Jahren, also vor fast 10 Jahren, zur Eröffnung des Schauspielhauses von Karins Intendanz ein riesiges Projekt gemacht, was sich mit dem ganzen Komplex um die Orestie beschäftigte. Aber die Verästelung dieses Stoffes, den wir jetzt machen, der war mir vorher nicht so bekannt, muss ich ehrlich sagen.
Musst du dich denn für einen guten Soundtrack mit dem Thema auskennen, oder reicht es, wenn du das Stück gut kennst?
Naja, also ich muss jetzt nicht jede wörtliche Verästelung, die im Griechischen sowieso extrem kompliziert ist, finde ich, auskennen. Ich muss das Stück lesen, die inhaltliche Richtung verstehen und mich mit der Regisseurin und dem Regisseur auf den Klangkosmos verständigen. So, das ist das Hauptding, was ich sagen würde. Und natürlich lese ich, wenn dann die Dramaturgie Sekundärtexte bringt, einige, die mich davon interessieren, aber meine Arbeit ist eine andere als Textexegese, ist schon klar.
Du hast im Laufe deiner Karriere jetzt schon sehr viel erreicht, würde ich sagen. Wo soll es noch hingehen? Was hast du für Ziele?
Ach, ich weiß nicht. Es ist so, ich bin wahnsinnig froh, dass ich das gerade machen darf, was ich machen darf. Also gerade nach Corona, was für uns Freischaffende insgesamt ja eine Erfahrung war, die wir eigentlich nicht unbedingt wiederholen wollen, habe ich das Glück, davon nicht so stark betroffen zu sein, auch während der Zeit nicht. Und wäre einfach wahnsinnig dankbar, wenn es in diese Richtung noch ein bisschen gehen würde. So. Also ich habe jetzt nicht, wo ich sagen würde, Mensch, das würde ich gerne noch mal machen. Abgesehen davon, einen Oscar zu gewinnen natürlich. Aber sonst ist es sozusagen, ist es so, dass ich mit den Aufgaben, die ich habe, mit den Menschen, mit denen ich arbeiten kann, wahnsinnig froh bin. Und also, wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es tatsächlich so, dass ich in dieser Art und Weise noch einige Jahre machen kann. Also das ist Theaterproduktion mit Live-Menschen, Live-Musikern, Live-Musikerinnen zu machen, ist mittlerweile im gewissen Segment etwas, was ich versuche mit den gleichen Leuten zu machen, weil ich mich mit denen mittlerweile so gut verstehe, dass wir Freunde geworden sind. Und das ist eine Form von Arbeitszusammenhang, die ich wahnsinnig schätze. So. Und das ist was auf der Arbeitsseite, auf der privaten Seite gibt es natürlich wahnsinnig viele Sachen, die man sich wünscht.
Okay. Jetzt ist dein Job zum Zeitpunkt der Premiere ja eigentlich erledigt.
Absolut, genau.
Bist du nervös, wenn du die Premiere siehst? Oder ja, kannst natürlich du dich zurücklehnen und denken, naja, ich kann ja jetzt hier eh nichts mehr tun?
Es ist so eine Mischung natürlich. Also wenn Live-Musiker und Musikerinnen beteiligt sind, was wir jetzt bei zwei Produktionen hatten, also bei Dionysos 20 TrommlerInnen und bei Ödipus ein 40-köpfiger Chor, da bin ich allein schon deshalb nervös, weil ich gucken will, ob das alles jetzt so klappt, wie wir es uns alles vorgenommen haben, einstudiert haben und so weiter. Und natürlich ist immer eine gewisse Nervosität zu merken, wie das beim Publikum ankommt. Das ist ja klar. Also wir geben gar nicht darum, ob sich jemand auf der Bühne verspricht oder sowas. Das passiert sowieso mal, ist völlig egal. Die Leute schieben das weg, das ist kein Problem. Aber ich bin nervös aufgrund der Reaktionen, weil ich weiß, dass das so einen Abend so wahnsinnig dominieren kann. Und wir hatten ja jetzt bei der einen Premiere einen Feueralarm, 5 Minuten vor Premierenbeginn, da wurde das ganze Schauspielhaus evakuiert. Und dann standen wir mit über 1000 Leuten draußen vor dem Schauspielhaus auf dem Hansaplatz und haben eine Stunde gewartet bei leichtem Regen, ob wir wieder rein dürfen. Und da war ich wahnsinnig nervös. Am Anfang sagte, mal gucken, wie das Publikum jetzt drauf ist. So, das hat dann dazu geführt, dass es eigentlich so eine Art von Schicksalsgemeinschaft wurde. Und das war dann eigentlich ganz schön. Aber für die Spieler und Spielerinnen war das der Horror natürlich. Das war Ödipus mit diesem Riesenchor. Und wir alle so, Gott, oh Gott, was machen wir denn jetzt, wenn es abgesagt werden muss, weil so ein Feueralarm war und keiner wusste, was es ist. Und ich gehe auch nicht in die Premieren rein. Also ich setze mich nicht ins Publikum und schaue mir das an, sondern ich gucke es immer von Plätzen, wo ich geschützt bin, wo ich so ein bisschen raus und reingehen kann, weil ich das nicht aushalte, zwischen den Leuten zu sitzen. So.
Nicht, weil du Angst vor den Reaktionen hast.
Ja, ich habe tatsächlich am Anfang, als ich im Theater war, oft drin gesessen und saß auch mal neben Kritikern und Kritikerinnen. Und das ist kein Vergnügen, weil die sind natürlich gehalten, einen professionellen, zurückhaltenden Blick zu haben, nicht so einzusteigen, um Zusammenhänge anders zu sehen. Und das hat mich so ein bisschen verunsichert, muss ich sagen. Und deswegen, ich kenne das Stück in- und auswendig und gucke es ja trotzdem, aber ich kann so ein bisschen rumlaufen und meine Nervosität so ein bisschen abbauen. So.
Schlimmstenfalls kannst du noch sehen, was die Kritiker in sich für Notizen machen.
Oh Gott, nee, bitte nicht.
Das war der Podcast vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Zu Gast beim Moderator Nils Lagoda war der Komponist Jörg Gollasch. Dieser Podcast entsteht in Kooperation mit dem Radiosender Byte FM.